Der Predigtext steht in Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Jesus sagte aber auch zu etlichen, die sich selbst zutrauten, gerecht zu sein, und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich für sich allein hin und betete so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von meinem ganzen Einkommen. Der Zöllner aber stand von ferne und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern er schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging mehr gerechtfertigt in sein Haus hinab als jener. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, in den Worten Jesu klingt uns das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, entgegen. Seine Worte sind auch dann Evangelium, wenn die angeschlagenen Töne nicht gerade vertraute Melodien in uns wecken, sondern eher fremdartig klingen. Seine Worte wollen uns herausfordern, uns auf den Weg des Lebens zu begeben. Sie bringen uns nicht das Heil, sondern sie führen uns auf einen Weg, auf dem Heil geschieht, Heilung erfahren wird. Seine Worte bewegen uns zum Aufbruch, zum Wagnis, zum Handeln, uns in Bewegung zu setzen. Das geschieht, indem seine Worte auf geheimnisvolle Weise unser Herz berühren und in uns Vertrauen wecken. Er schickt uns nicht auf den Weg durch ein Du musst. Es gibt bei Jesus kein Du musst mir nachfolgen. Das hat er nie gesagt. Es gibt kein Du musst im Sinne eines äußeren Drucks oder Zwangs. Das Wort müssen kommt bei ihm nur vor als Ausdruck einer inneren Notwendigkeit. Es ist notwendig, dass. Und in dieser inneren Notwendigkeit knüpft er bei uns Menschen an, wo wir sind. In unserem Suchen und Fragen nach Gott, nach dem Leben, nach der Welt. Er knüpft an, um uns den Sinn für diese innere, göttliche Lebensnotwendigkeit zu öffnen. Jesus lockt Menschen auf den Weg des Lebens, indem er ihnen Bilder vor Augen stellt. Es ist jetzt eine Reihe von Monaten her, dass ich Ihnen das in etwas größerer Ausführlichkeit versuchte zu sagen, wie wir von Bildern geleitet werden. So stellt Jesus uns Bilder vor Augen. In diesen Bildern kommen Gestalten vor. Menschen, menschliche Gestalten. Und mit diesen Gestalten sollen wir uns verbinden, mit dem einen, mit dem anderen. Und indem wir uns mit ihnen verbinden, werden wir auf den Weg gebracht. So ist auch die Begebenheit vom Pharisäer und Zöllner im Tempel ein heilvolles Bild, mit dem sich unser Herz verbinden soll. Wer bist du? Pharisäer oder Zöllner? Das Bild bringt uns zunächst in beträchtliche Verlegenheit. Und wenn es nicht peinlich empfunden würde, dann würde ich Sie jetzt fragen und Sie bitten, sich zu melden. Haben Sie keine Angst, ich tue es nicht, aber ich will Ihnen sagen, was ich tun würde. Ich würde erst fragen, wer glaubt, er ist Pharisäer? Hand hoch. Dann würde ich sagen, wer glaubt, er ist der Zöllner? Hand hoch. Und dann würde ich sagen, wer glaubt, dass er keins von beiden ist? Hand hoch. Vielleicht würden manche zögern, sich zu entscheiden. Sie würden sagen, ja, ich kann nicht so einfach sagen, ich bin das oder das, der oder der. Vielleicht habe ich von beidem etwas in mir. Ich habe etwas vom Pharisäer in mir, ich habe etwas vom Zöllner in mir. Wunderbar. Da kann man innerlich so ganz unbesehen von außen, von der einen Seite auf die andere gehen. Man kann den Gerechten spielen, wenn es nötig ist, und im nächsten Augenblick wieder den Sünder, wenn man das braucht. Dann hat man alles in sich, das ist eine feine Sache. Aber ich glaube, dass das bedeutet, sich dem Bild zu entziehen. Das Bild zu umgehen. Auch die Weigerung, sich für eine dieser beiden Gestalten zu entscheiden, bringt uns nicht weiter. Jeder von uns kann sagen, und mit gutem Recht, das werde ich noch ausführen, ich bin ja keiner von beiden. Aber die Weigerung, in eines dieser Bilder hineinzugehen, sich mit einem dieser Bilder zu verbinden, bedeutet stehen zu bleiben. Und man kann stehen bleiben. Man wird nicht verurteilt. Es bedeutet, dass eine Melodie verklingt. Es bedeutet, dass eine Gelegenheit vorübergeht. Vielleicht kommt eine neue, eine andere. Vielleicht sind es andere Bilder, mit denen Gott dein Herz berührt. Ich weiß es nicht. Vielleicht häufen wir nur neues Wissen an, statt neues Leben zu erfahren. Durch die Weigerung. Aber es ist unser gutes Recht. Wer sich herausfordern lässt, wer sich von diesem Text in Verlegenheit bringen lässt, der mag aber erneut heilende Kraft des Evangeliums erleben. Vielleicht in einer tieferen Schicht seiner Persönlichkeit, vielleicht überhaupt als neuer Anfang in seinem Leben. Wer sind die beiden Gestalten? Zweierlei Menschen. Menschen sind nicht alle gleich, das stimmt nicht. Menschen sind sehr verschieden. Mindestens zweierlei. Es gibt Gemeinsames unter Menschen, ganz gewiss. Aber es gibt Verschiedenartigkeit unter Menschen. Und das müsste doch eigentlich unsere Chance sein. Wäre das nicht schön, wenn sich zweierlei Menschen verbinden, ergänzen, Gemeinschaft miteinander haben, einander helfen, einer für den anderen Lebensausdruck von Gott ist, wie frisches Wasser. Zweierlei Menschen, wo einer den anderen erlebt wie frisches Wasser. Zweierlei Menschen und sie gehen in den Tempel, um zu beten. Ist das nicht ein verheißungsvoller Weg? beide im gleichen geheiligten Raum, beide vor Gottes Angesicht, beide von Jesus gesehen, jeder in seiner Art. Welch eine Möglichkeit zum Ausdruck einer neuen Schöpfung im Heiligen Geist. Was waren das für zwei Menschen? Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und da beginnen unsere Schwierigkeiten. Wörter, Bezeichnungen, sie lösen in uns ganz bestimmte Assoziationen, Gedankenverbindungen und Gefühle aus. Pharisäer, ein Schimpfwort unter uns. Keiner will ein Pharisäer sein. Wir würden eher sagen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie jener Pharisäer. Pharisäer sein, das ist das, was wir am meisten fürchten. Nein, ich bin ehrlich, ich sag's den Leuten ins Gesicht, nicht hinten herum. Ich bin kein Pharisäer. Wie haben wir diese Bezeichnung verändert? Wie haben wir sie festgelegt nach unseren Bedürfnissen? Wer die Pharisäer sind, davon haben wir keine Ahnung mehr. Die Namen machen es uns leicht, uns aus der Verlegenheit zu ziehen. Tatsächlich, wir sind keine Pharisäer. Wer gibt schon den Zehnten? Wer fastet schon zweimal die Woche? Du meine Güte. Wenn nicht für Gott, dann wenigstens für die Linie. Nein, wir sind keine Pharisäer. Zöllner? Nein, wir sind doch keine Zöllner. Denn die Zöllner, das waren ja Pächter, das waren keine Beamte. Das waren selbstständige Unternehmer. Die hatten beträchtliche eigene Kompetenzen und haben sie genützt und auch benützt und auch ausgenützt. Mehr steht über diesen Mann ja nicht da. Wer war er? Wir können mit Fug und Recht sagen, nein, ich bin weder ein Pharisäer noch ein Zöllner. Pharisäer waren zur Zeit Jesu das Rückgrat des Judentums. Sie hatten eine eigene und sehr wohl differenzierte Denkweise entwickelt. Sie waren nicht primitive Gesetzesmenschen. Sie haben sich sehr genau überlegt, was sie glaubten von Gott und von den Menschen. Und sie waren nicht die einzigen, die nachdachten in ihrer Zeit. Da gab es solche, und für die gibt es auch Namen in der Bibel, die sagten, was immer geschieht, Gott hat's gemacht. Gott ist allmächtig. Die Pharisäer dachten nicht so. Und da gab es die anderen in dem Volke Israel, die sagten, der Mensch trägt die Verantwortung. Und er hat die Freiheit zu handeln, gut und böse zu sein. Die Pharisäer dachten nicht so. In genialer Weise verbanden sie diese beiden Denkweisen und sagten und bekannten, ein Mensch ist von Gott so geschaffen in seinem Innern, dass er Gottes Wille tut, dass Gott durch ihn seinen Willen tut, durch den Menschen. Aber so, dass der Mensch in seinem Willen tugendhaft oder lasterhaft sein kann. Sie sehen, solch eine Denkweise hat wenig zu tun mit primitiver Gesetzlichkeit. Was soll es über diese Bezeichnungen nachzudenken? Sie bringen uns nicht weiter. Sie können in den Büchern der neutestamentlichen Zeitgeschichte viel lesen über diese Berufsbilder, Glaubensbilder und Theologien. Aber das ist es nicht, was uns diese Menschen nahe bringt. Es bringt uns eher von ihnen weg und damit bringt es uns ja von den Worten Jesu weg. Und Jesus hat uns nicht ein Gleichnis erzählt, das uns Grund gibt, uns davon zu distanzieren, Er hat uns ein Gleichnis erzählt, das seinen Weg in unsere Herzen finden soll. Darum will ich den Pharisäer und den Zöllner anders nennen. Aber ich will diese Bezeichnungen nicht aus meiner eigenen Willkür heraus so nennen, sondern ich will jeden von diesen beiden Menschen nennen nach seinen eigenen Worten. Den Pharisäer nenne ich einen: Ich danke dir, dass ich nicht bin, Menschen. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie Menschen. Und den Zöllner nenne ich einen: Gott sei mir Sünder gnädig, Menschen. Und nun vergessen Sie diese Namen und Bezeichnungen, die nur irreführen. Und horchen Sie, was diese Menschen von sich sagen. Und das, was sie von sich sagen, das sind sie. Und nicht das, was die anderen über sie sagen. Was uns dieses Gleichnis nahe bringt, ist, was diese Menschen von sich selber sagen. Und das bringt uns ihnen nahe und sie uns. Schauen wir uns diesen "Ich danke dir, dass ich nicht bin wie" Mann einen Augenblick an. Es ist jener sündhafte und selbstverständliche Vergleich, ohne den keiner von uns aufgewachsen ist. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie. Das haben wir aufgesogen mit der Muttermilch. Das war für uns eine Lebensnotwendigkeit. Wir mussten uns unterscheiden von den anderen Menschen. Nicht wie die übrigen Menschen zu sein, das war wichtig, vor allem im Blick nach unten. Vielleicht gehören Sie zu denen, denen die Mutter verboten hat, mit bestimmten Kindern zu spielen. Und damit den Grund gelegt hat, für das "Ich danke dir, dass ich nicht bin wie". Und wer von uns hätte nicht schon die Notwendigkeit für sich in Anspruch genommen, sein wankendes Selbstwertbewusstsein aufzubauen mit dem Blick nach unten statt mit dem nach oben? Wer von uns wäre nicht schon genötigt gewesen, sich mit den Versagern zu trösten, wie wir sie nennen, bei ihnen Schutz zu suchen, um im richtigen Augenblick sagen zu können: Ich bin wenigstens etwas besser. Um damit ein wenig von meinem Selbst zu retten. Ist dieses Anderssein müssen als die übrigen Menschen, so steht es da. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Ist das nicht die Grundtheologie des gläubigen Christentums? Wer würde schon aufgenommen in eine gläubige Gemeinde mit dem Zeugnis "Ich bin wie die übrigen Menschen"? Wer müsste nicht bekennen, dass er anders ist? Und es natürlich auch glauben und beweisen. Ist die Unterscheidung nicht das Kennzeichen unseres Christentums? Geraten wir nicht mit allem ins Wanken, wenn uns nichts mehr unterscheidet? Ich habe gemerkt, dass unter der jungen Generation, jeder jungen Generation, das eine der größten Krisenfragen ist. Was unterscheidet mich von den übrigen Menschen? Was unterscheidet einen Christen von dem übrigen Menschen? Dann fängt man an. Und dann wird unsere Liste viel länger als die des "Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie Menschen". Sie wird viel länger und differenzierter, unterschiedener. Und wir müssen darüber reden. Ist das nicht der entscheidende Impuls des Glaubens? Ich muss mich unterscheiden. Und ist nicht die Folge von diesem entscheidenden Impuls ein Leben in ständiger Selbstrechtfertigung? In ständiger Selbstbestätigung gegenüber der Anklage aus dem eigenen Herzen. Müssen wir nicht ständig unser Herz beruhigen und vor den anderen beweisen und vor der Welt beweisen, dass wir Christen sind? Und ich werde den Eindruck nicht los, dass so viel Christenleben nichts anderes ist als ein kläglicher Versuch, der Welt gegenüber zu beweisen, dass wir andere Menschen sind. Und der heimliche Zusammenbruch beginnt. Nicht umsonst haben gläubige Menschen so viel Angst vor der Psychologie. Nicht umsonst müssen sie sie beschimpfen und verachten. Sie fürchten sie, mit Recht. Denn sie ist in der Tat eine Gefahr für unsere Selbstgerechtigkeit. Sie könnte uns in der Tat den einzigen Halt nehmen, wenn es der einzige ist. Und ich würde mich an Ihrer Stelle nie leichtfertig in einen psychologischen Prozess hineinbegeben, mit der Vorstellung, niemand kann mir den lieben Gott rauben. Ich würde vorsichtig sein damit. Denn wenn einmal ein Aufdecken des Herzens geschieht, und wenn das auch noch mit kühler, wissenschaftlicher Sachlichkeit geschieht, kann man wohl erschrecken. Wenn aber dann und darüber hinaus der Blick ins eigene Herz geschieht, wie es einem kein anderer Mensch geben kann, der Blick in den Abgrund des eigenen Herzens, dann kann ein Mensch daran zerbrechen. So klammern wir uns aus Angst an das: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie. Wir klammern uns an die Selbstbestätigung und damit an die Selbstgerechtigkeit. Und wir geben einander das Gefühl, wenn du mir den Eindruck gibst, dass du anders bist, dann habe ich zu dir Vertrauen. Du musst doch Vorbild sein. Und damit beginnt der lange Weg des verdeckten Herzens, des verdeckten Antlitzes, mit dem wir einander anschauen. Damit beginnt der lange Weg der Vereinsamung. Sehen Sie, in meinen Worten liegt keine Verachtung. Und ich glaube, auch in diesem Text ist nicht die geringste Verachtung für den Pharisäer zu finden. Keine Verachtung für den: Ich bin nicht wie andere, sondern Liebe. Denn es gibt in diesem Leben wohl kaum eine größere Qual, als ständig anders sein zu müssen wie die übrigen Menschen. Und wohl kaum eine größere Sehnsucht, ob eingestanden oder nicht, als doch auch einmal sein dürfen wie andere Menschen. Was glauben Sie, warum alle Machtmedien, Massenmedien unserer Zeit so viel Erfolg haben? Warum wohl? Weil die Menschen alle auch einmal sein wollen wie andere Menschen, um sich wenigstens darin zu finden. Wer bist du? Der andere, der Gott sei mir Sünder gnädig, Mensch. Von ihm erfahren wir noch weniger als vom anderen. Gott sei mir dem Sünder gnädig. Was hat er denn gemacht? Wüssten wir gerne. Leider, leider nichts zu finden. Es wird nichts aufgezählt. Nicht eine einzige Tat. Was machen wir jetzt? Wir machen das, was wir immer machen, wenn wir nichts wissen. Wir fantasieren. Wir entwickeln unsere Projektionen. Und nur frei heraus damit. Tun Sie das, ungeniert. Sagen Sie, was in Ihrem Herzen ist. Denken Sie, was in Ihrem Herzen ist. Wie wir so schön sagen, machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, lassen Sie die Mörder raus. Werfen Sie die Projektionen ruhig auf diesen Sünder. Und sagen Sie, so ist ein Sünder. Beschreiben Sie ruhig, was ein Sünder ist. Von mir aus öffentlich, wenn Sie wollen, aber es muss nicht sein. Und dann entscheiden Sie sich, wer Sie sind. Und was glauben Sie wohl, wer Sie sind, nachdem Sie alles in Ihrem Innersten geworfen haben auf diesen Sünder? Aus Ihrem Innersten. Die beiden Menschen werden charakterisiert in ihrer Art zu beten. Der erste stellte sich für sich allein. Und der andere stand von ferne und wagte nicht. Kennen Sie das selbst in diesem Raum? Nur heißt bei uns nicht stehen, denn in unseren Gottesdiensten sitzt man. Für sich allein. Und er setzte sich, oder sie, setzte sich für sich allein. Und dann heißt es von einem anderen, und er stellte oder setzte sich von ferne. Und beide gibt es unter uns. Die, die es stört, wenn sich jemand neben sie setzt. Und die gerne den Abstand behalten. Und die, die es nicht wagen, sich zu dir zu setzen und ferne bleiben. Und es gibt den, der in Gottes Angesicht sich erhalten muss mit dem Hinweis und dem Aufzählen dessen, was sein Herz bewegt und sein Leben bestimmt. Und den, der nicht wagt, seine Augen zu erheben und an seine Brust schlägt. Ist interessant, dass der, ich bin Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin, wie Mensch, der sieht den anderen. Wie könnte er sonst so reden? Aber der, Gott sei mir Sünder gnädig, Mensch, der sieht's nicht. Der sieht den anderen nicht. Er schlägt seine Augen nieder. Der ist tatsächlich mit sich beschäftigt. Es gibt ja immer wieder Menschen, die auch Äußeres stört unter uns. Es gibt sogar Leute, die sehen, wie andere beim Beten die Augen offen haben. Raten Sie dreimal, woher die das sehen. Wie kann jemals ein Mensch sehen, was ein anderer beim Beten tut? Hm? Wer bist du? Sehen Sie, daran fällt die Entscheidung. Die Entscheidung zu der Rechtfertigung, ohne die niemand leben kann. Niemand von uns kann ohne gerechtfertigt zu sein leben. Und wer niemanden hat, der ihn rechtfertigt, der rechtfertigt sich selbst. Jeder Verbrecher in dieser Welt muss sich rechtfertigen vor sich selbst, und er tut es. Jeder Diktator muss beweisen, dass er keiner ist, durch seine Wohltaten. Jeder reiche Mann muss in irgendeiner Form sich rechtfertigen. Wie viel Wohltätigkeit, wie viel Frömmigkeit in dieser Welt ist nichts anderes als Selbstrechtfertigung des Menschen. Aber wer sich selbst nicht rechtfertigen kann, was macht der? wer niemanden hat, der ihm Rechtfertigung ins Innerste zusprechen kann, weil er zutiefst weiß, dass es keiner kann. Was macht er? Er schlägt sich an die Brust und sagt: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig. Sei mir gnädig. Und nun sagt Jesus etwas Überraschendes, aber das sagt er jetzt nur zu denen, die in dieser Stunde gewagt haben, sich zu entscheiden. Sagt er nicht zu denen, die sich nicht entscheiden wollten für eine der beiden Figuren. Also überprüfen Sie noch einmal kurz. Haben Sie sich entschieden? Innerlich wenigstens. Und für wen? Gut, wenn Sie sich entschieden haben, dann lassen Sie sich von Jesus jetzt etwas Wunderbares sagen. Beide gehen gerechtfertigt. Aber der eine vor dem anderen. Wollen Sie vorne sein? Dann wissen Sie, wohin Sie gehen müssen. Dann wissen Sie, für wen Sie sich entscheiden müssen. Und wenn Sie sich innerlich entscheiden können, wirklich entscheiden können, auch mit diesem Preis gegeben sein, dann sind Sie vorne. Dieser ging hinab, gerechtfertigt, vor jenem. Amen. Herr, warum verdammst du nicht weder den einen noch den anderen? Warum nicht, Herr? Warum verdammst du auch den nicht, der nicht sein will wie die anderen Menschen? Warum bist du ihm gnädig? Weil du nicht verdammst, Herr, müssen wir es tun. Wir können es nicht ertragen, dass Menschen gerechtfertigt gehen von dir. Wir wagen es nicht zu glauben. Ich bitte dich, sei uns gnädig. Sei uns gnädig und lass uns mit ihnen gehen. In dem einen oder in dem anderen. Lass uns gehen, damit du uns wahrhaftig begleiten kannst und uns erlösen kannst. Von unseren Sünden oder von unserer Selbstgerechtigkeit. Sei uns gnädig, Herr, und lass uns als Menschen den Weg finden, indem wir nicht voreinander verborgen bleiben, in Angst und Selbstbestätigung, sondern durch den Heiligen Geist zu einer neuen Gemeinschaft kommen. Dass wir einander die Hand reichen lernen, als Menschen, die du gerechtfertigt hast, und der du mit jedem von uns seinen Weg gehst. Aber lass uns die Gnade vor dem Recht gehen lassen, so wie du es sagst. Amen.